herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen in einem Learnspiration Deep Dive zum Thema Learnfluencer. Und für dieses Thema könnte ich mir keinen besseren Gesprächspartner vorstellen als Benjamin Jaksch. Benjamin Jaksch ist Learning Catalyst, Videoprofi, Learnfluencer, Erfinder, eigentlich mein Go-To-Man rund um das Thema Lernen. Und ich freue mich wahnsinnig, lieber Ben, dass du heute das zweite Mal im Was lernst du Podcast zu Gast bist und wir über Learnfluencing sprechen. Herzlich willkommen zurück.
Ich freue mich, wieder hier zu sein. Das bisschen, du hast mir ja schon ein paar Sachen von Hotel Matze geschickt und das ist wie bei Matze immer so dieser Check-in. Das finde ich irgendwie cool, wenn Leute wiederkommen. Und so fühle ich mich auch gerade.
Wie schön, das freut mich. Ich habe jetzt dummerweise keine Check-in-Frage vorbereitet. Aber ich kann den Ball trotzdem an dich zurückspielen. Ich habe ja gerade gesagt, du warst schon mal im Was lernst du Podcast zu Gast, aber seitdem ist ja ganz viel passiert. Und deswegen würde ich sagen, wir starten trotz allem mit einer klitzekleinen Vorstellung deinerseits, weil du bist ja auch sozusagen kontinuierlich dabei, dich neu zu erfinden. Insofern sag doch bitte vorab zwei, drei Sätze zu dir und dann springen wir in unser Thema.
Gerne. Bei mir ist es echt immer so eine Momentaufnahme, was ist gerade. Und der rote Faden ist aber immer das Thema Lernen und Weiterentwicklung von Menschen. Und das hat immer verschiedene Ausprägungen, auch was ich dann gerade quasi beruflich mache. Und jetzt gerade hat sich es dahin entwickelt, eben, dass ich mit verschiedenen Unternehmen daran arbeite, wie kann man so Learnfluencer-Konzepte, Ideen und Philosophien irgendwie in die Praxis umsetzen. Und gleichzeitig habe ich ja hier in München mein Creator-Dojo, wo du auch schon warst. Das ist jetzt noch ein bisschen größer und noch ein bisschen ausgestatteter quasi. Und das nutze ich jetzt, um mit anderen Selbstständigen daran zu arbeiten, wie sie das Thema Video für sich nutzen können, um im Prinzip was Ähnliches zu tun. Also ihre eigene Expertise sichtbar zu machen, so dass es sich gut anfühlt und dass es Menschen davon begeistert, was sie so tun. Da stehe ich gerade.
Dankeschön. Also das heißt, das Thema Lernen mit und durch Videos zieht sich ja irgendwie wirklich durch bei dir, oder?
Mhm, das stimmt. Und ist in den letzten Jahren einfach immer noch wichtiger geworden, dadurch, dass ich da selber so viel tolle Erfahrungen machen durfte, dass das irgendwie funktioniert. Ja.
Mhm. Geh mal davon aus, dass das Thema Lernen durch Videos auch gleich bei unserem Thema eine Rolle spielen wird, weil du hast ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, dass ein Medium, mit dem du sozusagen deine Learnfluencer-Konzepte spickst, würde ich sagen, schon auch das Thema Videos ist. Aber jetzt lass uns mal, bevor wir sozusagen direkt so richtig ins Thema reinspringen, ganz kurz nochmal so ein bisschen diesen definitorischen Part aufmachen. Was verstehst du denn eigentlich unter einem Learnfluencer?
Ich würde, bevor ich das definiere, die eine Notwendigkeit aufmachen, die ich glaube, entdeckt zu haben. Und zwar glaube ich, dass es insbesondere im Unternehmen und manchmal auch also außerhalb von Unternehmen einen Bedarf gibt für ein kommunikatives Bindeglied zwischen Lerninhalten und den Menschen, die es eigentlich lernen sollen. Weil das Wissen ist alles da. Egal, ob wir uns jetzt über künstliche Intelligenz unterhalten, also etwas, was noch sehr neu ist, oder über Trainingslehre, wenn ich hier so meine Bücher gucke, da sehe ich ganz viele Bücher. Das Wissen ist alles da, schon seit Jahren. Und heute ist es zugänglicher denn je. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es irgendwie Menschen braucht, die den Zugang zu diesem Wissen erleichtern, dass die Menschen, die irgendwas lernen wollen, zur richtigen Zeit auf die richtigen Inhalte stoßen und dann damit was machen können. Und eben keine LehrerInnen, die nur das lehren, sondern Menschen, die das vorleben, die mir so ein paar Schritte voraus sind, bei denen ich das Gefühl habe, die sind mir irgendwie ähnlich und die handeln in meinem Interesse. Das sind dann schon Learnfluencer. Das sind Leute, die ah ja, du bist ja mir total ähnlich. Und also es ist so ein bisschen wie Mentorinnen oder Vorbilder, das ist für mich alles recht ähnlich. Und wenn diese Menschen dann sehr offen und transparent ihre eigene Entwicklung dokumentieren, nachvollziehbar für andere, dann können sie eben als Learnfluencer auftreten. Und ich habe letzte Woche, da haben wir gerade darüber geredet, einen Vortrag halten dürfen, wo dann auch hinterher jemand gefragt hat, ja, was sind das jetzt denn eigentlich genau oder wie wird man zum Learnfluencer? Und dann habe ich auch gesagt, ich habe das jetzt ja nicht erfunden, sondern das ist ein Konzept, das existiert in der Menschheit seit Jahrmillionen, weil wenn ich jetzt meine beiden Jungs anschaue, der eine ist 3, der andere ist 8 Monate, dann ist natürlich der 3-Jährige auch Learnfluencer für den Kleinen, weil der dem halt so ein paar Schritte voraus hat. Und das heißt, es ist gar nichts, was man sich irgendwie künstlich ausdenken muss, sondern man muss nur dazu gucken und schauen, was die machen und dann schauen, wie können wir das auch in die Erwachsenenwelt übersetzen mit all den Möglichkeiten, die wir haben, medial oder sonst irgendwie.
Dann ist ja tatsächlich eigentlich dann ganz große Schnittmenge da zum klassischen eigentlich Lernen am Modell oder Lernen am Vorbild genau genommen, also wirklich so aus der Kognitionspsychologie raus eigentlich. Und auf der anderen Seite würde ich auch eine ganz große Schnittmenge hinsehen zum Konzept des Influencers, das wir, sagen wir mal, aus dem Social-Media-Bereich sehr, sehr intensiv kennen. Und aber in einer Art und Weise, die nichts mit, ich halte dir die Antifaltencreme vor die Nase und sag dir, die wirkt, sondern eher in Form von, schau mir zu, wie ich mich entwickle und wie mir diese Entwicklung eigentlich gelingt, oder?
Genau, und ich würde schon sagen, dass es auch bei Learnfluencern auch Produkte gibt, aber die Produkte sind halt Lerninhalte. Also das kann dann ein Podcast sein, in dem das nochmal alles genau erklärt ist. Oder ein Buch, aus dem ich das gelernt habe. Also wenn, ich habe immer so ein paar Beispiele, die ich immer erzähle. Zum Beispiel eine Vertrieblerin, die Claudia, die ist 36, die hat mir quasi noch vor einem halben Jahr berichtet, dass sie große Schwierigkeiten hat, in Verhandlungsgesprächen irgendwie beim Preis zu bleiben und hat deswegen eine sehr geringe Abschlussquote. Und vor einem halben Jahr hat sie das quasi offenbart, hat das transparent gemacht und hat sich auf eine Reise begeben. Wir treffen uns dann heute wieder und dann sagt sie mir, yo, weißt du was, ich habe meine Abschlussquote um 20% gesteigert und setze noch höhere Preise durch als alle meine Kollegen. Dann sage ich natürlich, Moment mal, wie schaffst du das jetzt? Und wenn sie mir dann erzählt, pass auf, ich habe dieses Buch gelesen, ich habe mit diesen Personen gesprochen und das ist eine Technik, die kannst du quasi heute Nachmittag noch ausprobieren. Natürlich mache ich das. Und so geht es mir quasi im Prinzip mit Learnfluencern, dass wir gucken, welche Menschen entwickeln sich wo und nutzen auch das dann als Einstieg in, und das ist ja im Unternehmen häufig so, es gibt auch die ganzen Materialien dazu, egal ob jetzt das Unternehmen einen LinkedIn Learning Account hat oder beim Masterplan, Masterclass, wo auch immer, oder selber ganz viel produziert hat. Wenn ich dann weiß, ah, guck mal, die Claudia, die hat das jetzt gemacht, und zwar mit diesem Training, natürlich fahre ich da hin und mache das dann auch.
Ja klar, aber wenn Claudia mir das sagt, dann hat das ja eine ganz andere Vertrauenswürdigkeit, als wenn mir die Personalentwicklung sagt, du hast Probleme in XY, dann kann ich dir folgende 4 Lernpfade empfehlen.
Oder mein Chef. Noch besser. Warum sind denn Sie in diesem Training? Ja, mein Chef hat gesagt, ich soll mich da mal anmelden. Ja. Klassiker.
Aber da hast du ja, finde ich, eigentlich 3 Verbindungslinien aufgemacht. Die muss ich, glaube ich, jetzt nach und nach mal reinbohren. Punkt Nummer 1. Es müssen wirklich persönliche, vertrauenswürdige Empfehlungen sein. Also das heißt, du musst dich mit Claudia, weil du beispielsweise ja selbst im Vertrieb bist, musst du einmal wirklich Ähnlichkeiten sehen und musst sagen, okay, die Themen, die sie lernt, die müssen für mich jetzt auch eine gewisse Relevanz haben. So, das wäre aus meiner Sicht Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, eigentlich, dass Claudia keine Vorgabe von Seiten des Unternehmens hat, sondern dass eigentlich Claudia von sich aus ihren Weg teilt und da nicht sozusagen die Marketingvorgabe ist, promote bitte mal unsere Lernpfade A bis K beispielsweise, oder?
Also Ich würde sagen, in der Praxis gibt es dann ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie diese Theorie aussehen kann. Eine wichtige Sache, und da, also beides, was du gesagt hast, auf jeden Fall, sehe ich ähnlich wie zum Beispiel Corporate Influencer. Corporate Influencer sind in der Regel Leute, die Vollzeit beim Unternehmen beschäftigt sind und einer echten Aufgabe nachgehen. Und die bekommen zum Beispiel 10-15% ihrer Arbeitszeit vom Unternehmen die Erlaubnis, sich darum zu kümmern, das, was sie so tun, nach außen zu tragen, auf irgendeiner Plattform. Das sind klassische Corporate Influencer. Und ich sehe bei Learning Influencern zum Beispiel eine Methodik auch, dass wir dann sagen, Claudia, pass auf, wir haben das Gefühl, du machst hier eine richtig coole Laufbahn. Wie wäre es, wenn du 10% deiner Arbeitszeit dafür verwendest, das für andere Leute im Vertrieb zu dokumentieren? Könnte eine Möglichkeit sein. Eine andere Möglichkeit könnte sein, es gibt quasi im Personal eine feste Institution, die wie so ein Medienhaus funktioniert. Die immer wieder schaut, wer macht denn wo gerade was für Entwicklungen durch und die Leute dann aktiv anspricht und sagt, hey, ich habe festgestellt, du bist doch eine absolute Expertin für Data Science. Und ich würde gerne mal herausfinden, wie bist du da hingekommen? Weil wir glauben, dass wir mehr Leute brauchen, die das so können wie du. Wäre eine andere Möglichkeit. Und beides hat Vor- und Nachteile. Und eine Sache, finde ich, hast du auch sehr gut gesagt. Und das finde ich auch sehr wichtig, weil manche Personalabteilungen und insbesondere Personalentwicklungen gucken auf die Engagement-Zahlen ihrer Trainings und denken sich, warum machen nicht mehr Leute Trainings? Und das kann viele verschiedene Gründe haben. Und ich weiß nicht so recht, ob quasi das Thema Learnfluencer dieses Problem löst, weil ich glaube, das Problem kann in dem Fall auch daran liegen, dass vielleicht die Inhalte einfach gar nicht so gut passen. Mhm. Also ganz vorsichtig gesagt, dann ist nämlich auch dieses Konzept Learnfluencer eigentlich mehr wie so ein fetter Scheinwerfer auf unsere eigene Content-Qualität. Weil wenn ich dann mal die Leute frage, hey, wie habt ihr euch so entwickelt und wie findest du mein Training? Und die sagen dann, nee, also sorry, das hilft mir da absolut gar nichts. Dann ist es eher wie ein, okay, dann müssen wir vielleicht mal an unserer eigenen Trainingsqualität arbeiten. Also es kann schon auch dabei helfen, aber es ist kein, wir schieben jetzt einfach den Leuten mal Zeug auf den Schreibtisch, das sie eigentlich gar nicht brauchen. Das heißt, es kann auch Dinge offenbaren, die eine L&D-Abteilung eigentlich gar nicht so gerne hören will.
Das ist, finde ich, ein total guter Punkt, auf den du da gerade den Finger auf den wunden Punkt sozusagen gelegt hast. Weil für mich wäre tatsächlich ein Learnfluencer auch jemand, der ja authentisch seinen Weg dokumentieren sollen dürfte. Mhm. Das heißt, wenn Claudia sagt, ich habe es geschafft, meine Abschlussquote um so und so viel Prozent zu erhöhen und außerdem habe ich eine wahnsinnig hohe Durchsetzungsfähigkeit meiner Preise und ich habe das durch die 5 frei verfügbaren Podcasts und jeden Tag irgendwie eine schlaue Reflexionsfrage hingekriegt, dann hat das ja nochmal eine ganz andere Qualität. Dann ist es, wie du sagst, einmal das Brennglas auf die Vertriebstrainings des Unternehmens, die dann offensichtlich gar nicht das Mittel der Wahl waren. Und auf der anderen Seite, finde ich, ist es eigentlich eine riesig große Chance, weil ich kann ja eigentlich, wie du sagst, der Content ist zu 100% da. Und zwar nicht notwendigerweise bei uns in unserer Content-Bibliothek, sondern im Zweifelsfall frei verfügbar, durch einfaches Googlen zu finden. Und damit habe ich ja eigentlich auch eine riesengroße Chance in einer Zeit, in der sowieso jede budgetäre Entscheidung fünffach gerechtfertigt werden muss, eigentlich Lernen mit, ich würde sagen, relativ kleinen Mitteln hinzukriegen.
Ich versuche immer, wenn ich mit Leuten darüber spreche, ihnen die Frage zu stellen oder beziehungsweise sie auch insofern in die Richtung zu lenken natürlich. Was ist denn das Ziel? Was ist denn das Ziel von Learning und Development? Das Ziel ist ja nicht, dass am Ende da steht, 60% der Mitarbeitenden haben jetzt dein Training angeguckt. Mit Ausnahme von irgendwelchen verpflichtenden Themen, da gibt es natürlich schon so Qualifizierungen und ISO-Zertifizierung und so weiter. Da haben wir dann nochmal eine andere Baustelle. Aber bei den anderen Themen würde ich sagen, ist es doch so, dass es von wem auch immer festgelegt ein Zielverhalten gibt. Also in Situation A verhalten wir uns bei Müller Enterprise so. Ob das jetzt darum geht, wie wir unsere Kundinnen behandeln oder ob es darum geht, wie wir miteinander umgehen, da gibt es wie so eine Art, ja, Zielverhalten. Und das höchste Ziel aus meiner Sicht von Learning und Development ist, ich nenne es immer Implementation Effectiveness. Also wir steigern die Effektivität der Implementierung dieses Verhaltens. Und wo das dann herkommt, ne, ob das extern irgendwer irgendwo gehört hat oder ob wir das auf ein Plakat geschrieben haben, spielt keine Rolle. Es geht aber darum, in bestimmten Situationen wünschen wir uns von unseren Mitarbeitenden, dass sie sich so oder so verhalten. Und wo das dann herkommt, genau, spielt keine Rolle. Und wichtig sehe ich schon, da sind die Menschen das Bindeglied, und wo das dann letztlich steht, ist absolut zweitrangig.
Na, wie du sagst, Lernen ist ja Verhaltensänderung. Ja. Und ob die Verhaltensänderung dann mit unseren internen Quellen, Materialien, Ressourcen funktioniert hat oder mit externen, ist am Ende ja unerheblich, solange der Effekt sozusagen der richtige ist.
Ja.
Damit ein Learnfluencer überhaupt Learnfluencer sein kann, muss er ja tatsächlich eigentlich auch die Sicherheit haben, dass er seine Lernfelder offenbaren darf. Was würdest du denn da machen, um so die vielbesungene psychologische Sicherheit herzustellen, dass ich jetzt sagen darf, hey, ich bin an Punkt XY einfach gerade nicht gut, ich würde da aber gerne für mich jetzt gerade das Augenmerk drauflegen. Weil, sagen wir mal, im Normalzustand würde man ja tunlichst vermeiden, sehr ehrlich zu sagen, wo sind eigentlich gerade meine Themen, weil man dann Angriffsfläche bietet.
Absolut. Mal davon abgesehen, dass das eigentlich total traurig ist, ist es aber, diese Art der Transparenz ist der einzige Weg, wie sich ein Unternehmen bessern kann und auch letztlich auch, wie sich ein Land bessern kann. Mhm. Das kann man auch ganz groß spinnen, weil wir uns eben, ne, gesellschaftlich darauf geeinigt haben, nö, wir zeigen keine Schwäche und diesen ganzen Mist, das ist ja ganz tief irgendwie in uns drin und hat sich deswegen auch in ganz vielen Unternehmenskulturen verankert. Und ich will mich jetzt nicht irgendwie über Politik äußern, weil ich auch über, sag mal, praktizierte Politik nicht auskenne, aber in Unternehmen ist es ja auch häufig so, wie du beschreibst, dass als Chef kann ich doch nicht sagen, dass ich nicht so gut Englisch kann. Kann ich doch nicht sagen, obwohl es eigentlich alle wissen. Oder ich kann doch nicht sagen, dass ich, doch kannst du schon, musst du. Und letztlich, ich glaube, dass sich das mehr auch nur wie so eine Graswurzelbewegung in Bewegung setzen kann, ausgelöst von Menschen, die sich das trauen.
Ich würde das total unterschreiben. Ich glaube aber, dass es vielleicht sogar noch einen Weg gibt, wie man gesichtswahrend sozusagen agieren kann und trotzdem Learnfluencer im Unternehmen aufbauen kann. Weil ich meine, der eine Weg ist ja zu sagen, wie wir gerade besprochen haben, und da würde ich das Top-Management genauso in der Verantwortung sehen. Also mindestens ein Learnfluencer im Unternehmen sollte ein Mitglied des Top-Managements sein, das wirklich offen über seine Entwicklungen, über seine Lernthemen spricht, wie er oder sie diese Themen angeht und so weiter und so fort. Aber es gibt ja durchaus auch ganz viele inhaltliche Themen aktuell, in denen sind wir alle per Definition keine Experten. Und da muss man ja nur mal schauen, so in, wo gehen zum Beispiel gerade die technologischen Entwicklungen hin. Aber genauso auch das ganze Thema Future Skills im Sinne sozusagen von menschlichen Skills. Also das sind ja, wenn man jetzt einfach nur mal schaut, was sind, sagen wir mal, in den nächsten 5 Jahren, die 4, 5, 6, 7, 8 Skills, die für uns eine große Relevanz haben. Und in denen wir uns per Definition auch aktuell noch gar nicht wirklich gut auskennen können. dann könnte ja auch ein Weg zu sein, zu sagen, wir suchen uns jetzt, und das wäre aus meiner Sicht nochmal ein anderer Blickwinkel auf das Thema Learnfluencing, weil ein Learnfluencer kann aus meiner Sicht nicht neben diesem, ich vermittle eigentlich, wie ich an meine Lernfelder gehe und wie ich die schließe, kann das ja auch jemand sein, der einfach grundsätzlich auffällt dafür, dass er total gerne lernt, dass er durch die Welt läuft, dass er neue Materialien findet. Also so ein bisschen so ein Trüffelschwein des Lernens in Anführungszeichen. Und Spaß dran hat, sozusagen zurück in die Organisation zu kommen und dieses Wissen zu teilen. Und jetzt könnte man ja zum Beispiel sagen, auch auf allen Themen, zum Beispiel rund um, wie arbeiten wir jetzt in unserem spezifischen Kontext, beispielsweise mit KI als Kollege beispielsweise. Da kann man ja einen Menschen, der da wahnsinnig Spaß hat, in einem Feld, wo wirklich faktisch nicht viel Expertise da sein kann, losschicken, kann sagen, hier, Trüffelschwein, tu deine Arbeit, komm zurück, sprich darüber, teil dein Wissen mit uns. Und dann hast du ja auch eine Art des Learnfluencings, aber wie gesagt, halt eine, die eine gewisse gesichtswahrende Komponente hat, ohne dass ich das versuche, despektierlich auszudrücken.
Das stimmt, ja. Das stimmt, das kann genauso gut funktionieren und erfordert eben nicht, dass jemand jetzt sein Gesicht verliert. Ich meine, das tut das, ich sag mal, die andere Perspektive in vielen Fällen auch nicht. Mhm. Aber es ist natürlich leichter, so wie du es beschreibst. Das hat mehr so einen Expeditionscharakter, wo wir uns alle drauf einigen, da war noch niemand von uns, wo wir jetzt hingehen. Und die Person, die jetzt da vorausgeht, die bringt uns dann mal das mit, was sie halt dann da alles gefunden hat. Mhm. Und wäre natürlich auch, hätte mit Sicherheit genau den gleichen Effekt. Ja.
Ich meine, eine gewisse Verletzlichkeit muss eine Person auch in dem Kontext zeigen. Und zwar ganz einfach, weil aus meiner Perspektive kann Learnfluencing nur dann funktionieren, wenn sich die Person, die eben das Learnfluencing betreiben soll, auch sehr dezidiert mit dem eigenen Lernen auseinandersetzt und das auch teilt. Weil das inhaltliche Teilen von Wissen und Erkenntnissen ist ja der eine Teil. Aber ich glaube, wo wir wirklich auch ganz dringend Learnfluencer brauchen, ist beim einfach auch so ein bisschen den Mut vermitteln, dass man Herausforderungen begegnen kann und unter anderem dann begegnen kann, wenn man für sich mal eruiert hat, wie kann eigentlich Lernen für mich gut klappen? Mhm. Weil in den allermeisten Unternehmen, in denen ich mit Menschen spreche, ist es tatsächlich so, dass sie sagen, wir wissen doch, dass ganz viele Themen auf uns zukommen. Und hey, wir würden eigentlich auch gern, aber wir haben wirklich das Gefühl, uns fehlen ganz grundlegende Lernkompetenzen. Also dieses, wie lerne ich eigentlich? Damit habe ich meine Themen. Mhm. Weil für mich ist Lernen tatsächlich immer noch eigentlich das Lernen aus der Schule. Das hat ganz viel mit Zwang und mit Auswendiglernen zu tun. Aber wie ich jetzt wirklich richtig gut und zu mir passend in meinem sozusagen Erwachsenenleben, in meinem beruflichen Kontext lernen kann, das weiß ich eigentlich gar nicht. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass ein Learnfluencer sehr offen zeigt, wie er mit dem Lernen umgeht. Also, dass er wirklich auch teilt, was sind denn eigentlich für mich Medien, die total gut funktionieren? Und warum? Was sind für mich Formate, die voll gut funktionieren? Wie kann ich mich in so eine Art Learnflow eigentlich gut versetzen? Wie gelingt mir das? Wie finde ich eigentlich Spots im Kalender, wo ich wirklich für mich eigentlich auch Lernzeit blocken kann? Weil das ist ja auch mit einer riesengroßen Herausforderung im Kalender-Tetris, da noch irgendwie passende Slots zu finden. Und auf der anderen Seite finde ich es auch da ganz wichtig, und da kommt das Thema Verletzlichkeit dann auch wieder mit ins Spiel, eben auch zu teilen, dass nicht alles funktioniert, weil das wäre ja vermessen zu sagen, ich habe das einmal für mich durchdekliniert und jetzt funktioniert das alles. Das Leben wird ja trotzdem dazwischen kommen und Pläne werden scheitern und oder angepasst werden müssen. Und ich glaube, dass der Teil ein ganz, ganz wichtiger ist, weil ich eben daraus ganz viele unterschiedliche Ansätze kennenlernen kann. Wie kann man eigentlich lernen? Und ich lerne auch, dass es nicht den einen richtigen gibt. Und auf der anderen Seite sehe ich halt auch, das sind Menschen und Menschen irren manchmal und bei Menschen passieren manchmal Dinge, die einfach unvorhergesehen sind und die sie dazu zwingen, ihre Pläne wieder anzupassen, zu löschen, irgendwie völlig neu zu denken. Und ich glaube, dass das einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist.
Es gab, ich mache gerade wieder mit angehenden AbiturientInnen so ein Besser-Lernen-Format und denen erzähle ich immer von einer Studie, die es mal in der Schweiz gab, wo man versucht hat herauszufinden, was ist der größte Prädiktor für gute schulische Leistungen. Also ist es Disziplin oder ist es Talent oder IQ oder was auch immer. Und die Studie hat herausgefunden, dass der größte Prädiktor für schulischen Erfolg die Reflexionsfähigkeit über das eigene Lernen ist. Und das ist genau das, was du beschreibst. Wenn du das selber vorlebst, wie mache ich das denn? Dann regst du auch andere Menschen dann dazu an, über ihr eigenes Lernen, über ihre eigene Entwicklung nachzudenken. Weil letztlich ist ja auch das die Frage, wie verhalte ich mich denn selber und mich mal selber dabei zu beobachten, wenn ich quasi vor so eine Wand laufe, wo ich eigentlich nicht weiter weiß. Was mache ich dann? Und allein das öffnet so viel Möglichkeiten und Ansätze, eben genau das zu tun, dieses, wie geht ein Lernen eigentlich für mich im beruflichen Kontext? Und da wird ja häufig auch in so eine Richtung Lernen, Lernen gedacht. Das mag ich selber nicht so gerne, weil man eben zu viel, also man darf aus meiner Sicht nicht zu viel theoretisieren, sondern es muss in der Praxis stattfinden, wie du auch beschreibst. Wir beschäftigen uns alle mit verschiedenen Herausforderungen und Themen und sprechen einfach mal drüber, wie habe ich das denn jetzt gelöst? Und wie hat diese eine Information aus diesem Podcast, die ich mal irgendwann gehört habe, ihren Weg gefunden an den Verhandlungstisch, wo ich es dann wirklich gemacht habe? Und das kann man in der Theorie, glaube ich, auch gar nicht rausfinden, weil am Ende ist da noch so viel Magie mit drin, die wir dem Lernen auch gerne lassen dürfen, glaube ich.
Also dieser Erfolgsfaktor Zufall eigentlich, oder? Ich glaube tatsächlich auch, dass es nicht reicht, sich einmal zu reflektieren, sondern dass man das an bestimmten neuralgischen Punkten immer wieder machen muss, weil sich, glaube ich, auch ganz viel im Umgang mit dem eigenen Lernen verändert und zur eigenen Lebensrealität einfach entsprechend passen muss. Ich finde das ganz spannend. Ich habe irgendwann mal, also Schule waren ja einfach die Stoffmengen nicht so riesig groß. Aber im Studium hatte man ja dann irgendwann so diese 2 Leitsordner pro Fach, die man gefühlt irgendwie einmal irgendwie sich ins Hirn pressen musste. Und ich habe damals angefangen, ich glaube, wie fast alle, diese elendlangen Zusammenfassungen zu tippen. Also wirklich eigentlich gefühlt die Vorlesungsfolien einmal Wort für Wort oder nur irgendwie grob zusammengefasst runter. Und dann hattest du dann so 15 Seiten Fließtext und hast die versucht auswendig zu lernen. Und selbst wenn es funktioniert hat, dann kam man niemals irgendwie an den Punkt, dass man sich ohne den Zusammenhang an das erinnern konnte, was auf Seite 5 irgendwie oben links gestanden hat, wenn man diese Linearität gebraucht hat. Und ich habe für mich allein ganz, ganz lang gebraucht, um rauszukriegen, dass die Art des Lernens 0,0 funktioniert. Würde ich heute noch so an Themen gehen, hätte ich ein riesengroßes Problem. Und jetzt gerade ist es tatsächlich einfach, dass ich vielfach versuche, über Podcasts mir erstmal Einstiegspunkte zu schaffen, was ich nicht wüsste, wenn ich mich nicht zwischendurch reflektieren würde. Und selbst mir, und ich würde ja behaupten wollen, es ist bei dir ähnlich, wir beschäftigen uns so viel beruflich mit dem Thema Lernen. Und trotzdem tappe ich immer wieder in dieselbe Falle und suche mir irgendwelche Formate raus, womit dann erst, wenn ich mich damit beschäftige, feststelle, das ist doch, passt doch gerade überhaupt nicht. Also der klassische Selbstlernen-Online-Pfad, ich hätte es wissen können, als ich mir den Kurs Anfang des Jahres gekauft habe, habe ich trotzdem gemacht und habe mich dann gewundert, warum komme ich da keinen Schritt vorwärts?
Ich gehe gerade ganz stark und eigentlich schon länger nach nach Herausforderungen. Also ich gucke einfach genau darauf, was ist das eigentliche Problem bei Dingen, die ich versuche zu lösen. Und mein wahrscheinlich Dauerbeispiel ist der Umgang mit sozialen Medien. Mhm. Bei mir, weil ich produziere sehr viel. Dementsprechend gucke ich sehr viel auf das Feedback, obwohl ich das eigentlich nicht will. Also obwohl die Intensität, die Dauer und die Regelmäßigkeit, in der ich dann die sozialen Medien check, einfach für mich viel zu viel ist. Weil ich das teilweise auch dann im Privaten noch mache und das stört mich einfach irre. Und jetzt bin ich wieder in der Phase, wo ich es wieder versuche, mal mich quasi davon zu trennen. Mhm. Und das ist aber so mein Nemesis-Thema quasi. Aber das ist was, wo ich dann so überlege. Und ich glaube, ich bin häufig auch eher jemand, der dann glaubt, ich kriege das irgendwie allein hin und brauche gar nicht so viel Wissen dafür. Und dann entwickle ich mir irgendwie ein System und fange an, das quasi zu machen. Die Schreibmaschine hilft auf jeden Fall. Mhm. Ich habe jetzt das bisschen, die Schreibmaschine ist fast wie so ein Therapieinstrument für mich geworden. Das ist voll krass, weil ich meine Gedanken dadurch verlangsamen kann und mich dann einfach hinsetze und schreibe. Und ich glaube, so viel habe ich schon lange nicht mehr am Stück geschrieben, wie jetzt mit der Schreibmaschine, obwohl es deutlich langsamer geht als mit dem Computer. Aber mittlerweile bin ich schon gar nicht mehr so langsam.
Du hast gerade mit Verlangsamung, finde ich, einen ganz, ganz, ganz zentralen Punkt mitgebracht, weil diesen Raum zu bringen zwischen irgendwie ein Input und was mache ich dann eigentlich damit? Und beim Schreibmaschine schreiben musst du dir einfach sehr genau überlegen, was schreibe ich denn da? Mhm. Weil es gibt ja keine Löschtaste in dem Sinne. Insofern, glaube ich, kann ich das total nachvollziehen, dass es ein wahnsinnig gutes Vehikel ist. Mhm. Bei mir sind es tatsächlich die Visual Memos. Also im Endeffekt ist das ja tatsächlich eine Technik, mit der du eigentlich auch nur mit Schrift und mit so ein paar Icons versuchst, dir auf einer Seite Inhalte zusammenzufassen. Aber auch da gehst du nicht einfach blind drauf los, sondern du musst dir ziemlich genau überlegen, welche Informationen ist es denn jetzt wert, auf dieser Seite aufzutauchen und in welchem Kontext und in welche Verbindung mit den anderen Elementen. Das heißt, das zwingt einfach auch, sich zu fokussieren und drüber nachzudenken. Also deswegen, was für dich die Schreibmaschine ist, für mich sozusagen das Visual Memo. Mhm. Aber ich hatte gerade noch einen Gedanken, als du gesagt hast, was ist dein Lernfeld gerade? Dein sozusagen Büronachbar, der Chris Sorell, hat eine ganz tolle Folge in seinem Auf- und Ab-Podcast gemacht. Da ging es um, ja, eigentlich im Endeffekt ganz viel um das ganze Thema negative Verhaltensweisen, was dahinter steckt. Und es ist ja einmal eigentlich, also warum tust du irgendetwas, von dem du bewusst weißt, das ist jetzt eigentlich gerade nicht so gut, wenn du irgendein Bedürfnis befriedigen möchtest. Und der Chris hat gesagt, da steckt nicht nur sozusagen dieses Bedürfnis dahinter. Also ganz häufig ist es so, man versucht, diesen Punkt auszuhebeln, aber man zeigt exakt dasselbe Verhalten trotzdem weiter. Mhm. Und dann lohnt es sich, hinter den Sekundärvorteil sozusagen zu schauen. Und das fand ich deswegen wahnsinnig spannend, weil wenn man diesen Sekundärvorteil oder die unterschiedlichen, die wahrscheinlich dahinter liegen, verstanden hat, dann hat man ja nochmal so eine ganze Klaviatur an Möglichkeiten, die man spielen kann.
Mhm. Mir ist es bei mir schon auch bewusst, ich weiß auch, woran es liegt. Es ist definitiv das Thema Aufmerksamkeit und Bestätigung. Mhm. Ich weiß, dass ich das, auch wenn ich mir das immer wieder einrede, dass ich es nicht brauche. Ich weiß, dass ich es irgendwie brauche. Also es ist schon, hat, glaube ich, teilweise fast schon so einen Charakter einer Abhängigkeit. Mhm. Deswegen arbeite ich da auch dran. Und ich habe immer wieder in meinem Leben, gestern hat mir die Session mit der Schreibmaschine, hat mich zurückgeführt zu, wo ich 13 war. Mhm. ich habe immer wieder in meinem Leben mir selber beweisen können, dass ich sehr viel Disziplin habe. Und dass ich sehr viele Dinge in meinem Leben dadurch lösen konnte, dass ich, ohne mir selbst zu schaden quasi, mich selber in eine Richtung bewegen konnte, wo es dann letztlich für mich günstig war. Und an dem Punkt bin ich jetzt quasi auch, dass ich jetzt weiß, okay, ich glaube, das liegt daran, ich finde das schon cool, wenn ich irgendwo ein Video poste und dann klatschen alle. Natürlich, das ist auch irgendwie cool. Aber ich weiß, dass es mir für die Sache, in die ich mich eigentlich entwickeln will, nicht viel bringt, weil mich quasi diese Vielproduktion eigentlich davon ablenkt. Ne? Und da weiß ich, deswegen macht es für mich Sinn, da immer wieder dran zu arbeiten. Das ist immer in so mal hin und mal wieder her und dann falle ich doch wieder da irgendwie rein. Was mich beschäftigt, ist eben dieses, was will ich eigentlich? Und wozu wäre ich vielleicht fähig, wenn ich die Frequenz ein bisschen drosseln würde oder zumindest einen Weg finde, wenn ich etwas veröffentliche, da dann nicht alle 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten mal zu gucken, was ist jetzt denn damit passiert. Und ich habe jetzt am Wochenende, habe ich mir mal angeguckt, wie oft ich letzte Woche mein Handy entsperrt habe. Ich habe mir quasi die Anzahl der Pickups angeguckt und es waren letzte Woche 651.
Ich würde jetzt sagen, das ist relativ viel.
Ja, genau. Und das, so ging es mir nämlich auch. Und ich kann auch relativ sicher sagen, dass quasi nicht nur diese Zahl sehr hoch ist, sondern auch, ich gucke ja auch am Rechner dann noch. Und deswegen weiß ich, das tut mir irgendwie nicht gut. Ich glaube, klar haben wir jetzt wir sind jetzt sehr deep in das gegangen, was mich gerade so beschäftigt. Aber letztlich glaube ich ja, dass auch das jetzt wieder sehr viel, viele Leute werden sich jetzt in der einen oder anderen Nuance dessen, was ich erzählt habe, wiedererkennen. Vielleicht nicht in dieser extremen Zahl, aber trotzdem eben in diesem, da ist irgendwie ein Gefühl, da ist irgendwas, damit bin ich unzufrieden und jetzt versuche ich mich da irgendwie rauszuwühlen. Und ich glaube, allein dieses, wir sind uns da ähnlich, und wenn es nicht darum geht, sondern um irgendwas anderes, dann ist es eher so dieses, wie gehst denn du das an? Mit welcher Haltung? So, hast du, und als du das letzte Mal hier warst, habe ich dir auch von diesem A Way Forward erzählt. Nämlich, das ist, glaube ich, das Gefühl, was ich vermitteln will. Es gibt da einen Weg raus. Es gibt immer einen Weg in eine Richtung, in die du dich entwickeln kannst. Und jetzt habe ich sogar bestellt, dass das richtig schöne Buchstaben sind, die dann hier auf der Tür stehen, A Way Forward, weil ich glaube, dass es letztlich darum geht, dass wir da offen drüber sprechen, hey, woran knabberst du, warum und wie kommst du da raus? Ah, okay. Und dann schauen wir mal nochmal in ein paar Monaten sozusagen, in welche Richtung sich diese Ansätze jetzt entwickelt haben und warum. Und das ist nichts anderes, was Learnfluencer eigentlich tun.
Und um den Dreh da wieder hinzukriegen, dein Medium des Learnfluencens sind Videos. Weil du über dieses, du sagst ja 600 Videos und du weißt in der Zwischenzeit auch, wie du einfach etwas, was nach außen unglaublich aufwendig aussieht, schnell produzieren kannst. Aber ich habe bei dir immer das Gefühl, dich beschäftigt gerade etwas und um das für dich zu verarbeiten und klar zu kriegen, machst du ein Video.
Auch.
Und die Schreibmaschine und bestimmt viele andere Dinge. Aber das, was man nach außen sieht, sind ja viel die Videos. Und diese Videos, die nehme ich immer wahr wie mini kleine Lernschnipsel, die, wenn ich die sozusagen irgendwann zu so einem Gesamtpuzzle zusammensetze, dann kann ich die Lernreise von Benjamin Jaksch im Prinzip nachvollziehen. Mhm. Und du kannst es wahrscheinlich auch, dass wenn du durch die unterschiedlichen Thumbnails mal so durchscrollst, mhm. dann wirst du wahrscheinlich irgendwie auch so Themencluster erkennen.
Voll. Ich mache das hin und wieder und ich kann dir bei jedem einzelnen Video genau sagen, warum das wie entstanden ist. Mhm. Ich gucke mir an, was ich da anhatte, dann kann ich dir ziemlich genau sagen, wie warm es da war, wo ich da war, was mich da gerade beschäftigt hat, was da gerade privat los war. Und es ist ja mehr oder weniger wie so ein, auch wie ein Tagebuch, dann ein Videotagebuch. Ich habe auch überlegt, soll ich quasi das einfach nicht zum Beispiel bei LinkedIn teilen, sondern irgendwo anders, weil ich mach's schon irgendwo für mich, wie du schon gesagt hast, ne? Ich mach's auch, um selber was zu verstehen. Aber natürlich gucke ich dann trotzdem, was macht's mit anderen Leuten? Und eigentlich ist ja dieses, was macht es mit anderen Leuten, das sollte ja eigentlich egal sein. Wenn du wirklich deiner Kreativität nachgehen möchtest und dem nachgehen möchtest, wohin du dich entwickeln willst. Oder wie siehst du das mit deinen Podcast-Folgen so?
Ich würde tatsächlich dagegen halten, mhm. dass wir die Dinge, die wir machen, nur für uns machen. Weil ja, die haben immer, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auch an meinen Podcast-Folgen so wenn ich die Revue passieren lasse, dann kann ich sehr genau sagen, was hat mich da gerade sehr mhm. beschäftigt. Mhm. Wobei ich nach wie vor es keinen Contentplan habe, der die nächsten 12, 14, 16 Monate sozusagen weiter ist und ich tatsächlich auch mir immer wieder bewusst rausnehme, eine gedankliche Strukturierung, die ich im Kopf habe, über den Haufen zu werfen, wenn ich das Gefühl habe, Folgen passen in einer anderen Reihenfolge besser zusammen, um dann wiederum eine schöne Geschichte erzählen zu können. Und einfach auch in der für mich in dem Moment passenden Reihenfolge zum Nachdenken anzuregen. Aber nichtsdestotrotz geht es mir mit dem Podcast so, mir geht es mit dem Learn-A-Scene so, mir geht es mit, ich glaube, das beste Format, um da jetzt sozusagen irgendwie inhaltlich anzudocken, sind die Fantastischen Vier, die ja bei mir immer jedes Wochenende kommen, die ein bestimmtes Thema haben und eigentlich auch so ein bisschen mein Lernen der Woche oder Themen, die mich einfach gerade beschäftigen, aufgreifen. Und auf der einen Seite kann ich auch da eben dann sozusagen in der Retrospektive immer genau sehen, was sind eigentlich die Themen gewesen, die da jetzt gerade einfach dran sind, ohne dass ich sie in dem Moment zu 100% so benennen kann. Also mhm. das heißt, ja, es geht immer um mich und um meine Lernreise, aber es geht nicht nur um mich, sondern all das, was ich im Prinzip dann nach draußen gebe, hat ja das Ziel für mich, dass ich andere inspirieren möchte, mhm. sich mit den Themen auch auseinanderzusetzen und Denkanstöße liefern möchte. Also für mich ist wirklich so ein ganz zentraler Wert, der mich treibt, ist Inspiration. Mhm. Und also ich versuche wirklich so viel wie möglich Inspiration und Denkanstöße nach außen zu geben. Und deswegen ist es eben nicht nur dieses, es geht um mich, mhm. sondern für mich geht es irgendwie immer um andere. Ja. Macht das irgendwie gerade Sinn?
Ja, es macht Sinn. Weißt du, was, worüber ich nachdenke, ist, also inwiefern dann dein Wunsch, andere zu inspirieren, vielleicht auch die Qualität des Selbstinspiriertseins mhm. ändert. Und das ist das, weil, und du kennst sicherlich dieses Gefühl bei einem Erlebnis, das ist eine gute Geschichte für einen LinkedIn-Beitrag. Mhm. Und das muss ich sagen, wenn ich das spüre, dann macht mir das so ein bisschen nicht Angst, aber ich finde, das ist eigentlich unangenehm. Weil ich merke, in dem Moment fängt mein Kopf an, ne, und wenn ich das zulasse, dann habe ich quasi in ein paar Sekunden in meinem Kopf den Beitrag quasi fertig geschrieben. Dann muss ich mich nur in einen anderen Raum begeben, Laptop aufklappen, das schreiben. Und das finde ich nicht cool, muss ich sagen. Und neulich war der Andreas Sägesser hier. Ganz, ganz, ganz toller Mensch aus der Schweiz, der sich auch super viel mit dem Thema Lernen beschäftigt. Unfassbar toller Mensch, der gerade ein Sabbatical macht und der hat hier an seinem Lied gearbeitet, das er jetzt in seinem Sabbatical quasi selber aufnehmen, produzieren will. Und der hat beim Mittagessen von dem Buch Momo erzählt. Das ist schon eine ganze Weile her, dass ich das gelesen habe. Ich habe es also im Erwachsenenalter mal nochmal gelesen. Und bei Momo gibt es den Gigi, der Geschichtenerzähler. Und diese Zeitfresser, die überlegen sich quasi, wie können wir den lahmlegen, sodass er quasi einfach beschäftigt ist und die Leute nicht so inspiriert und auf dumme Gedanken bringt. Und dann überlegen sie sich einfach, ja, dann machen wir den halt einfach berühmt. Und dann fängt er nicht an, sozusagen sich mehr mit den tollen, schönen Geschichten zu beschäftigen, sondern er wird einfach süchtig nach diesem Ruhm und damit ist er für sie keine Gefahr mehr, dass er die Leute quasi dann von dem Schönen überzeugt und ablenken will. Und am Ende kommt er davon wieder weg. Und ich glaube, das war bei diesem Zyklus, in dem ich jetzt bin, somit einer der Steinchen, die das ausgelöst haben, dass ich mir darüber jetzt wieder Gedanken mache.
Das finde ich ist ein ganz guter Punkt.
Weil das ist das, was ich mich dann auch frage. Also, ne, und ich finde es ja auch toll, wenn du den Wunsch hast, andere zu inspirieren und ihnen was zu bieten, was ihnen quasi, was sie zum Nachdenken anregt und so. Aber ich glaube, und da ich beschäftige mich dann jetzt auch wieder total viel mit Musikproduktion, mit wie entstehen die Werke, die uns noch lange im Gedächtnis bleiben, die einfach Menschen, Generationen berühren. Und da geht es mehr um dieses, nicht um gemocht zu werden, sondern wir spüren, hier ist etwas und jetzt tun wir alles, was in unserer Hand liegt, technisch als auch von unseren Fähigkeiten her, um das, was es eigentlich ist, in eine Form zu bringen, das dem Gedanken gerecht wird. Und so gucke ich da aktuell drauf. Ich weiß, wir haben gerade sehr deine Folge in eine Richtung gelenkt, glaube ich, aber ich glaube, es passt trotzdem.
Ich glaube sogar, dass es extrem passt. Wir werden die Überschrift ändern müssen, weil im Endeffekt ist es Lernreflexion mit Ben und Conny.
Ja.
aber nichtsdestotrotz, den Punkt muss ich, glaube ich, tatsächlich noch ganz kurz mit einbringen. Ich beschäftige mich gerade ganz arg mit dem Thema Zeitmanagement. Und zwar deshalb, weil ich das Gefühl habe, ich habe eigentlich gerade kontinuierlich zu viele Bälle in der Luft. Somit, ich bin fest angestellt, ich habe nebenbei meine Selbstständigkeit, ich habe meinen Podcast, ich habe Content-Formate wie mein Learnazin, ich habe die Themen, die ich auf LinkedIn mache, ich bin Elternbeirätin, ich habe kleine Kinder, ich habe ja auch einen Mann, ich habe eine Familie, ich bin hoffentlich irgendwie auch für manche Menschen eine gute Freundin. Also das heißt, das sind ja 1 Million Hüte, die man aufhat. Und also mein Thema ist gerade, ich habe das Gefühl, es sind wahnsinnig viele Bälle in der Luft und ich muss mich unglaublich konzentrieren, dass mir keiner runterfällt. Und ich lese gerade das Buch oder habe es angefangen zu lesen von Martin Gerd. Da geht es um die Delete-Strategie. Also im Prinzip eigentlich ganz stark darum, was kann ich eigentlich weglassen. Und das ist ja eigentlich sozusagen der Umkehrschluss zu dem, was du gerade gesagt hast. So dieses, worauf muss ich mich konzentrieren, um die Themen, die dann wirklich zu einer entsprechenden, zu einem Mehrwert und zu einer Inspiration und zu Denkanstößen für andere führen, um denen das passende Gefäß und sozusagen auch wirklich die Zeit, die sie brauchen, zu geben. Und es war mir gerade wichtig, das einfach nochmal zu unterstreichen, so dieses, sich eigentlich mal hinzusetzen und sich zu überlegen. Und vielleicht ist das ja tatsächlich auch ein Ratschlag, den wir an der Stelle mitgeben können, neben dem, sich selbst zu reflektieren, wie lernt ihr und was sind gerade so eure Themen? Was könnt ihr streichen?
Ja, und was ich lernen will, ist, nicht mehr danach zu gehen, weil ich glaube, durch diese ganzen Videos und Beiträge, und jetzt habe ich bei LinkedIn irgendwie 12.000 Follower, worauf sich natürlich dann auch ein Ego was einbildet. Was ich gerne machen würde, ist nicht nach der Resonanz gehen, die ich einer Idee zutraue, sondern der Resonanz, die sie in mir schon hat. Und ich glaube nämlich, dass ich da in den letzten gerade Wochen und Monaten sehr häufig die Entscheidung getroffen habe, oh, das ist was, das finden die Leute lustig. Oder, oh, das ist was, das kommt bestimmt gut an. Und bin da, glaube ich, häufiger dann neben der Spur gewesen, was so meine eigene innere Resonanz angeht. Und ich sehe da, also ich glaube da sehr stark daran, dass es nur dann wirklich gut und echt sein kann, wenn du nicht schon beim Produzieren an die denkst, für die du es machst, glaube ich. Langfristig. Natürlich ist immer eine Frage, bringe ich das in eine Form, dass es zum Beispiel dann gut und angenehm konsumierbar ist und dass ich es den Leuten leicht mache, sich damit zu beschäftigen. Das ist schon eine Dimension, über die man nachdenken kann. Aber gleichzeitig glaube ich, wenn man eher in die Richtung geht, wie es für dich irgendwie echt und stimmig ist, dann wird es auch, was nicht heißt, dass es dann keiner mehr beachtet, sondern dann bekommt es einfach eine ganz andere Qualität, glaube ich. Und da bin ich einfach, glaube ich, auch mehr Künstler in Anführungszeichen als dann irgendwie Content Creator, der halt irgendwie Sachen rausballert.
Ich glaube, was man merkt, also worauf du, glaube ich, gerade nochmal sehr den Finger gelegt hast, ist dieses, du brauchst eigentlich dieses Bauchkribbeln, das gerade etwas, was mit dir macht, damit dann was wirklich Großes draus werden kann. So das eigentlich. Und da bin ich tatsächlich, ich bin davon überzeugt, dass wenn man dieses Bauchkribbeln beim Thema hat und dem dann, und ich glaube, dann kommt alles zusammen, wirklich die Zeit und die Aufmerksamkeit schenkt, die es verdient, und das Gefäß, dann spüren das Menschen. Ich glaube, ich glaube da wirklich zu 100% dran, dass man das den Dingen, die dabei dann entstehen, absolut anmerkt, dass man das spüren kann, dass da jemand gerade sein Herzblut reingesteckt hat. Und dass diese Dinge dann auch die entsprechende Anerkennung finden.
Glaube ich auch. Ich will mich nur auch selber noch davon bewahren, weil ich schätze mal, es wird bei dir auch so sein, wenn du was veröffentlichst, in das du viel Energie reingesteckt hast und mit dir diese Resonanz abgeklärt hast und du das Gefühl hast, geil, und dann interessiert es irgendwie keinen. Dann fängst du ja an nachzudenken. So, oh. Und wenn du dann das nächste Mal so deiner eigenen Resonanz nachgehen willst, dann fühlst du dich natürlich daran erinnert. Ja, das letzte Mal, als ich das gemacht habe, fanden es nur irgendwie 3 Leute cool. Aber ich habe da mal was gemacht, da habe ich es so gemacht und dann fanden es irgendwie 2000 cool. Und das ist, wo ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren mal einen Artikel geschrieben, auch bei LinkedIn, wo ich glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel war, aber irgendwie How Instant Gratification Stops Real Development oder so. Irgendwie sowas war das. Also quasi wie uns diese sofortige Belohnung davon abhält, richtige Entwicklung zu machen. Weil ich eben glaube, dass wenn wir nur immer darauf gucken, wir Gefahr laufen, sozusagen, ah, und wie findest du das? Ah, cool, okay, dann gehe ich in die Richtung weiter. Und wie findest du das? Ah, dann gehe ich in die Richtung weiter. Und da sehe ich auf jeden Fall eine große Gefahr.
Ich bin sehr bei dir bei diesem Punkt, dass eigentlich der sofortige Applaus eigentlich einen an ganz vielen Stellen abhält, davon tiefer reinzugehen. Und ich glaube, dass das sozusagen das Mittel des Ausdrucks wir zu eng sehen. Also das eine externe Bestätigung ist ja nicht nur ein erhobener Daumen im Zweifelsfall, sondern Das ist eine E-Mail, die man bekommt. Das ist ein Gespräch, das man auf einer Konferenz führt. Das ist irgendeine wahnsinnig nette Nachricht, die man in irgendeiner Form bekommt. Und die ist nicht notwendigerweise instant da, sondern manchmal beschäftigen sich ja Menschen mit den Themen wirklich ganz lange und irgendwann bekommst du eine Reaktion darauf. Und das, finde ich, ist tatsächlich so ein ganz wichtiger Punkt, um auf dem mal rumzudenken. Also ich glaube gar nicht, dass dieses mit mir macht Bestätigung etwas. Ich glaube nicht, dass das der Punkt ist, der das Problem ist, weil der ist zutiefst menschlich. Was ich glaube, ist, dass man sich eher frei davon machen muss, dass die Bestätigung in dem Moment passieren muss und über das Medium, über das sozusagen der Input nach draußen geht, sondern dass das über ganz viele unterschiedliche Wege dann wieder zu dir zurückkommen kann, von denen du heute noch gar nicht wissen musst, welche es sind.
Okay, ich glaube, ich kann das genau so stützen. Was sich daraus für mich für eine Frage ergibt, ist eben so an mich selbst gerichtet, mache ich es dann vielleicht irgendwie am falschen Ort? Weißt, mit falschen Ort meine ich eine Plattform wie LinkedIn. Weil eben diese Art der dort erwünschten Interaktion und erwünscht im Sinne von, wozu dich quasi ein Algorithmus und eine Plattform erzieht, irgendwie dazu führt, wenn man dafür anfällig ist, wie ich, dass du dich dann zu viel damit aufhältst, weil du dann darauf wartest, dass es eben doch sofort ist. Das ist, also ich bin da voll bei dir, ne? Und deswegen muss ich ja gucken, was das für mich sozusagen dann letztlich bedeutet.
Ich glaube, was du da beschreibst, ist tatsächlich auch ein Prozess, den vor allem Creator auf anderen Plattformen schon vielfach gegangen sind, weil ja einfach die Wachstumskurven da nochmal ganz anderes sind, die Followerzahlen ganz anderes sind, auch die Monetarisierung, die dahinter steckt, ja nochmal eine ganz, ganz andere ist. Insofern wird es sich vielleicht sogar mal lohnen, auf die Mechanismen zu schauen, die YouTuber, Instagrammer, TikToker etc. gefunden haben, um damit klarzukommen.
Das sind auch schon meine Learnfluencer quasi.
Sehr gut.
Yeah. Nee, und da ist ganz viel Handy weg, Papier, Schreibmaschine, Post-its und vor allem Wege finden, zu Hause das Handy wegzulassen. Und ich war da auch schon mal so 2-3 Wochen, war es gut. Und dann passiert wieder irgendwas. Also das hat wirklich Suchtähnlichkeiten. Aber ich glaube, dass das eben zu einem gewissen Grad sehr viele Menschen in der ganzen Welt, die Smartphones besitzen, von sich selber kennen. Vielleicht nicht eben in dieser Dimension. Und ich sehe, dass das generell ein großes Thema ist. Und vielleicht kann ich ja dann dafür Lernfluencer sein. Auch.
Kannst du bestimmt, wenn du es zulässt, dass wir dich auf der Reise trotz allem auch weiter begleiten.
Ich habe mir jetzt vorgenommen, bevor ich, gut, jetzt ist es durch dieses Gespräch dann öffentlich, aber bevor ich jetzt darüber irgendwie einen Beitrag schreibe oder ein Video mache oder so, jetzt hocke ich mich erstmal hin und kümmere mich drum. Und erst, wenn ich irgendwie wirklich das Gefühl habe, ich konnte das umbiegen, dass ich dann über eigene Wege da explizit drüber spreche, weil ansonsten ich mich wiederum von dem Applaus, den man dafür bekommt, wenn man das tut, sich davon frei macht, quasi wieder denke, oh ja, das ist ja cool. Ne? Und dann bin ich gleich wieder in dem gleichen Mist. Und das will ich nicht.
Dann bin ich mal ganz gespannt.
Ich auch.
Wenn wir
das nächste Mal einchecken.
Ja, genau. Ich bin auf jeden Fall ganz gespannt, welche Puzzlestücke sich da dann zusammensetzen. Und ich würde sagen, ich bin ganz gespannt. Also ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass das, was du gerade einfach auch geteilt hast, dass du damit ganz vielen Menschen hilfst. Und deswegen machen wir jetzt mal inhaltlichen Deckel drauf. Mhm. Danke dir, dass du so, dass du uns auch so tief hast blicken lassen. Also mir hast du damit gerade ganz viel zum Nachdenken gegeben. Und über das Thema Learnfluencer sozusagen im Company-Sinne sprechen wir einfach ein andermal.
Aber ich glaube, dass viele Leute auch, weil ich glaube, jetzt ist auch klar aus meiner Sicht, was das eigentlich heißt. Mhm. Weil ich habe mich auch nicht irgendwie vorher habe mir nicht vorgenommen, darüber zu sprechen. So. Aber das ist halt einfach gerade bei mir los. Und ich glaube, dass genau das ist notwendig. Ich will doch verstehen, warum du gerade mit mir so sprichst und nicht so. Und das ist zumindest mein Blick auf das Thema und bin neugierig rauszufinden, was es mit Leuten tut.
Ich auch. Lieber Ben, wir hören uns ganz bald wieder.
Sehr gerne. Und wir sehen uns.
Wir sehen uns im November.
Das tun wir. Genau.
Bis bald.
Mach's gut.